Wir hören nun Gottes heiliges Wort, Bekehrung des Apostels Paulus. Uns bezeugt in der Apostelgeschichte Kapitel 9, wir stehen auf. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe für Damaskus an die Schulen, auf dass er so etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und als er auf dem Wege war, nah bei Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde, er hörte eine Stimme, die sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel zu löcken. Er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach, stehe auf, gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen auf, waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er war 3 Tage blind, aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr im Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach, stehe auf, geh in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat gesehen, im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm kommen, die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehen werde. Ananias sprach, Herr, ich habe von vielen gehört, von diesem Mann, wie viel Übel er deinen Heiligen getan in Jerusalem. Und er hat auch all hier Macht von den hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden, vor den Königen, vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Ananias ging hin, kam in das Haus, legte die Hände auf und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward sehend. Er stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich, stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er Christum in den Schulen, dass derselbige Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem verstört hat, alle, die den Namen Jesu anrufen und darum hergekommen ist, dass er sie gebunden führe in den Tod? Amen. Wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugend, es gibt keine revolutionärere Tatsache und keine Sache, die in der Weltgeschichte so aufregend gewirkt hat und wirken wird bis zum letzten Tag, wie die Botschaft, die von dem Grabe des Josef von Arimathea ausging, an jenem Morgen, wo die Frauen den einbalsamierten Leichnam Jesu salben wollten und wo die Botschaft kam aus Engels Mund, er lebt. Und es ist nur zu begreiflich, wenn die Osterberichte in einer gewissen Weise den Rahmen immer wieder sprengen. Und wenn da steht, gleichzeitig, sie waren unendlich erfreut, aber gleichzeitig steht da auch immer wieder, sie waren entsetzt. Sie konnten es gar nicht kapieren, sie konnten es gar nicht fassen. Das Unglaubliche sollte wahr sein. Dieser Jesus, was er gesagt, dass er durch den Tod hindurchgehen müsse, dass er die Brücke baute für die ganze Menschheit in seinem Namen, lebt, ist auferstanden. Und das ließ sich schlecht rein mit menschlichem Verstand. Denn wer kann das schon kapieren? Man hatte doch das Todesröcheln des Jesus von Nazareth am Kreuz gehört, auf dem Verbrecherhügel Golgatha. Man hatte seine Worte gehört, Man hatte gesehen, nach dem letzten Ruf, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, wie der letzte Atemzug gekommen war und damit man ganz sicher ging, weil er ja doch ein gefährlicher Mann war, da wollte man noch ganz gründlich sein. Man durchbohrte seine Seite, es kam Blut und Wasser. Hatten sie alle gesehen. Und da hatte man den Leichnam abgenommen, hatte ihn in ein Felsengrab gelegt. Und wenn man doch so ein bisschen unsicher war bei der ganzen Sache, wenn man die Zeichen und Wunder wusste, die Totenauferweckungen, die er selber getan, das stand ja nun mal fest, weil vielleicht der Jüngling von Nain da selber mit unter dem Kreuz stand und ja ihre Töchterlein unter Lazarus, wer weiß was ich, Leute, die er aus dem Tode gerufen hatte, da war die Sache doch etwas nicht so einfach zu lösen. Da dachte man, besser ist besser. Und man stellte handfeste Wächter an das Felsengrab und versiegelte es mit dem Staatssiegel. So wird uns berichtet. Und da war man ganz sicher, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt ist er toter als tot. Und genau an dieser Ecke, da ist es passiert. Nach den Berichten der Bibel und wie wir eben gehört haben, in dem Hohen Lied der Hoffnung, da ist die Kette der Zeugen und gar nicht so wenige, nicht nur etwa gefühlsbetonte Frauen, sondern handfeste Männer, 500, ja, als Paulus im Jahre 62 den Korintherbrief schrieb, konnte er schreiben, die meisten von denen, die ihn mit leiblichen Augen gesehen haben, leben jetzt noch. Ich kann euch hunderte von Namen annehmen, geben, wenn ihr wollt, die euch alle beeilen, dass sie den Auferstandenen mit ihren Augen gesehen haben. Das kann man ja nicht wegstreichen. Das ist ja doch eine Frage, die nicht so einfach zu lösen ist. Sollten die alle einen Betrug erlegen sein? Sollten die sich das alle eingebildet haben? So einfach geht die Sache doch nicht. Und seht, Ostern, die Frauen sahen, dass der Stein abgewälzt war. Sie sahen und hörten die Botschaft erlebt. Und einer nach dem anderen, die im Zweifel waren, wurden überzeugt. Maria Magdalena, als sie den Auferstandenen nicht gleich erkannte, denn der Leib der Verklärung, den der Herr aus dem Grabe mitgebracht, hat nach dem Kapitel, das ich eben verlas, wohl das Bild des Irdischen. Also wir werden das Bild des Jesus von Nazareth in den Christus, wenn wir am jüngsten Tage ihn wiedersehen, genau sehen. Und doch ist es nur das Bild. Der Astralleib, den er mitgebracht hat, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, er, der uns voranging, der uns das Ostergeschenk heute geben will, eines neuen Leibes, eines verklärten Leibes, die Gewissheit von Ostern, dir schenken will ins Herz heute Morgen. Er hat uns mitgebracht, ein Leib aus dem Grab, der nicht mehr abhängig ist von Zeit und Raum. Er konnte durch die Wände gehen. Von Ostern her konnte er sagen, ich bin bei euch alle Tage wie der Strahl der Sonne. Und er ging durch verschlossene Türen. Er konnte gleichzeitig in Emmaus sein und in Jerusalem. Das ging denen schwer ein. Und die Schwierigkeit lag, und man kann es doch begreifen, dass die Emmaus-Jünger, ja, als sie so, wie uns berichtet wird, so ganz versunken in ihren eigenen Nöten und Sorgen, mit ihren Fragen beschäftigt, mit Problemen, die sie nicht bewältigen konnten, als der Unbekannte neben ihnen ging, dass sie ihn nicht gleich entdeckt haben als den Christus, sondern es erst eine Meile war, wo mit einem Mal das Herz anfing zu brennen, wo mit einem Mal er ihnen das Geheimnis öffnete, das er uns auch öffnen muss, wenn wir zu dem Thema heute etwas sagen wollen, kehre um. Nämlich öffnen muss, musste nicht Christus solches leiden. und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Sind wir nicht alle mitbeteiligt am Tode des Christus? Ist hier nicht die Vertrauensfrage gestellt, um die es überhaupt geht? Wäre Christus im Grabe geblieben, wir hätten keine Hoffnung. Dann wären wir die elendesten unter allen Menschen, wenn wir frommes Affentheater machten. Dann würde ich heute Morgen noch wahrscheinlich mit fliegenden Fahnen zum Mauer übergehen. Aber seit Ostern, und das ist das Ungeheuerliche, gilt das Bibelwort: Tod, ich will dir ein Gift sein. Hölle, ich will dir eine Pestilenz sein. Diese Tatsache, diese geschichtliche Wirklichkeit, dieses Datum der Ewigkeit in der Zeit, verändert alles, revolutioniert alles, gibt uns einen neuen Blick. Und ja, ist die Umwertung aller Werte. Christen kommen von Ostern her. Aber sie kommen von Ostern her, sie müssen in Ostern gewesen sein. Und da wird uns nun berichtet, wie hier ein Mann, der, ja, ein Fanatiker seines Glaubens war und den Gott offenbar schon eingespult hatte in die Ostergeschichte, bevor er noch zur Bekehrung kam, der Völkerapostel Paulus, Saulus, wie der Ostern erlebte, wie bei ihm die Kehrtwendung kam, wie bei ihm das Fanal hochging und dieser Mann nun von Ostern her in eine Bewegung kam, er der größte Zeuge der Kirche überhaupt geworden ist. Wisst ihr, man muss diese Verse mal auf sich wirken lassen. Paulus schnaubte, schreibt Lukas, sein Begleiter, mit Dröhnen und Murren. Das klingt so, als wenn der Löwe so rumgeht und er sucht nach Beute. Er schnaubt, er hat Hunger, er denkt, wo sind die Burschen, nicht? Wo kann ich ein Tier überfallen? Genau das ist auch gemeint. Der Paulus, der war noch der Alte, er hatte eine Mitte. Es drehte sich alles eben um den einen Gedanken, die Christen, die des Weges waren, die auf dem Wege waren, steht hier, die den einen Weg gingen, der zum Heile führt, ich bin der Weg, der eine Weg, die diesen Weg gingen, die Ordnungen der jüdischen Kirche durchbrachen, die nicht in den Formen blieben, die Leute, die es sich nicht so billig machten, sondern die eine Wendung suchten, diese Leute zu erledigen, abzuschießen. Man muss dem lieben Gott helfen. Karfreitag fragte ich jemand, ich möchte bloß wissen, warum so manche, auch Pfarrer hier, es war ein Pfarrer, hier aus der Nachbarschaft und so selten besuchen und so manche hier aus den Gemeinden auch nicht kommen. Und da guckte er mich an und sagte, ja, das kann ich dir wohl sagen. Ich sage, ja, warum? Krillingen ist zu gefährlich. Ja, warum denn? Ja, da hört die Unverbindlichkeit auf. Wenn man die Predigten in Krillingen hört und wenn man hierher kommt, da muss man ein verbindliches Christentum haben. Das andere ist billiger. Ich glaube, er hat das Richtige getroffen. Und da weicht mancher aus, auch wenn er vielleicht Pfarrer ist. Eine unverbindliche Predigt gibt es seit Ostern nicht mehr. Dem lieben Gott sind die Gegner lieber als die, die die Mittelstraße pilgern. Und das ist ja das Elend unserer Volkskirche heute. Deshalb geht sie hier kaputt, weil sie in dieser Unverbindlichkeit bei dem ganzen Ansturm der Hölle von links und von all den Verheißungen, die von daher kommen, sich nicht durchsetzen kann. Wenn sie ohne Osterbotschaft es tut, wenn sie meint, sie könne in einer Unverbindlichkeit nach allen Seiten sich durchpendeln, wird sie erleben, dass sie verloren ist. Entweder die Osterbotschaft oder die Mauerbotschaft, würde ich sagen. Ein drittes gibt es nicht. Und das wird in der Endkrise deutlich werden. Wie könnten die Christen in der Untergrundkirche, wo immer sie sind, jetzt in Russland, wo sie sich versammeln als Obstbauverein, Ziegenzuchtverein, Kaninchenzuchtverein und wie immer sie sich deklarieren in Rumänien und in anderswo, wie jetzt Dr. Ostermann es mir noch berichtet hat aus der Ostzone, wo immer sie sich sammeln zu Tausenden, zu Hunderttausenden, auch die Jugend, noch nie ist das Evangelium in Russland so stark gewesen, noch nie so viele Missionare wie heute, wo die Verfolgung ist. Das ist das Unerhörte. Den Christus, den man tot machen will, den man erledigt hat, der steht immer noch wieder auf. Man kriegt ihn nicht tot, sondern gerade da, wo man sagt, endlich sind wir mit den Christen fertig. Da passiert das Umgekehrte, da kommen die Menschen zum Glauben und merken, diese Ideologien, die man uns da beschert, die sind ja alle Lüge. Die sind ja gar keine Freiheit. Man kann die Botschaft nicht mit Gewalt erledigen von Christus. Die Auferstehung, Ostern, ist dauernd, denn eine Kirche, die nicht auferstanden ist, lebt auch nicht. Und deshalb die Botschaft, wenn du die hörst und der Glaube dir fehlt, das hat Faust schon gewusst, hat wenig Sinn. Die Botschaft muss Bewegung sein. Wir müssen selber von Ostern kommen. Und wie das nun bei Paulus gewesen ist, wird uns hier berichtet. Nämlich der Augenblick, der Testaugenblick, wo die Kehrtwendung kam und wo sie bei uns ankommen muss. Nämlich bei Paulus, als er nach Damaskus ging, vom Grabe des Stephanus, den man da im Steinbruch vor Jerusalem tot gemacht hatte, gemordet hatte und wo sicher noch etwas hängen geblieben war, als Stephanus schied und er verblutete mit den wenigen betenden Sätzen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er im Sterben noch einmal seine Gegner anguckte und sagte, ich sehe den Himmel offen, da hat Paulus, war die Frage eben doch gestellt, ob bei ihm als Pharisäer, der kirchlich auferzogen war in Tarsus, von sicherlich frommen Juden, jüdischen Eltern, und er dann, weil er sehr klug war und begabt und sich interessierte für Religion und für Horeb und Sinai, für die Geschichte Israels, für die Führung Gottes, der dann studierte in Jerusalem unter einem der berühmtesten Theologen jener Zeitstunde, auf der Schulbank saß bei Gamaliel und der dort da mehr und mehr hineinkam in die pharisäische Gerechtigkeit und sagte, der Weg zum Himmel geht über das Gesetz, dass man die Gebote hält, dass man alles genau nimmt, dass man alle auf Vordermann bringt, mehr oder weniger in die eigene Gerechtigkeit kam. Wir können uns den Himmel selber verdienen, wenn wir nur Gottes Gebote halten, mit ganzem Willensernst und genau alles befolgen, dann haben wir ein Anrecht auf den Himmel. Und der in dieser Weise nun seinen Weg machte und unglaublich Eindruck machte und bald auch die hohen Priester hinter sich hatte und sehr schnell einen Namen hatte, der auch theologisch Gewicht hatte, den man anerkennen musste. Und es ist sehr wahrscheinlich, ich habe gestern Abend auch die Kommentare gelesen, dass in der Zeit, wo Saulus in Jerusalem studierte, ihm auch Jesus über den Weg gelaufen ist. Er sagte, dass er sagt nachher in den Briefen, er hätte ihn auch leiblich noch gekannt. Aber offenbar hat die Botschaft damals, wenn er gehört hat oder ihn gesehen hat, ihn nicht zur Kehrtwendung bewegt, sondern die Botschaft, er versuchte im neutralen Raum zu bleiben, vielleicht war er erweckt, vielleicht kam er in die Frage, aber er schob die Sache auf, er blieb in der alten Schule. Und dann kam die Kreuzigung und die Sache des Jesus von Nazareth war aus und der Augenblick kam, wo diese unerhörte Botschaft jetzt durch die Gassen schlich, der Herr ist auferstanden. Und wo Priester zum Glauben kamen und wo der Weg nach Pfingsten ging, Tausende sich bekehrten und die Bewegung losging und in diesem Augenblick, da wusste man in Paulus, da ist der Mann da, den man jetzt brauchen konnte. Wo die alten Formen so erschüttert wurden, dass man den Mann brauchte, der wieder alles in Ordnung brachte. Und das ging nur auf dem Wege, dass man die Leute, die diesen Jesusweg gingen, dass man die aufhängte und erledigte. Was man ja immer wieder versucht hat. Aber dieser Weg ist gerade der Siegesweg. Denn im Ende liegt immer Gottes Anfang. Und jener Kaiser, der die Christen alle ermordete, einen nach dem anderen, und nach Jerusalem marschierte, um die Stadt zu erobern, und kurz vorher die Pest bekam, so berichtet die Geschichte, der hat in seinen Sterben dann ausgerufen: Du hast doch gesiegt, Nazarener. So geht es immer. Aber das weiß man nur von Ostern her. Wenn man selber von Ostern kommt, sonst hat man ja auch immer Angst. Die Sache könnte zu Ende sein. Wenn du nicht von Ostern kommst, können in deinem Leben Stunden kommen, wo du denkst, es ist aus. Wo du dich ins Boxhorn jagen lässt. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben, wie solche Augenblicke die schwersten Anfechtungen in meinem Leben gewesen sind, wo ich gedacht habe, jetzt ist aus. Jetzt kann er keiner mehr helfen. Jetzt hat der Feind die Macht. Jetzt bin ich in der Löwengrube. Und gleich kommt der Biss, gleich kommt der Todesschuss, gleich ist aus. Seht diese Ecken. Wenn man da nicht von Ostern kommt, wenn du da nur auf menschliche Möglichkeiten blickst, bist du wahrhaftig verloren. Nicht wahr? Und dann hast du keinen Glauben, dann kapitulierst du, dann wirst du vielleicht ein Verräter, dann kann alles kaputt gehen. Wenn dann nicht in diesem Ende das liegt, was Hiob erfuhr, als er am Ende war und die anderen sagten, mach kurz Schluss. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn man da das Tor nicht findet, das Gott öffnet und uns geöffnet hat, im Sieg Jesu Christi über Tod, Grab und Hölle. Gott selbst hat dieses Tor uns erschlossen. Und nun hat Paulus auf diesem letzten, in dieser letzten Ecke, wo er sicherlich lag seit dem Tode von Stephanus, wütend, schnaubend, zunächst rebellierend gegen alles, alles kaputt schlagen wollen, nicht, versteht ihr, auf dieser letzten Ecke lag hinter dem allen, vielleicht doch, so denke ich mir, ein ungesprochenes Gebet, ein Suchen nach der Wahrheit. Es kam ein Rebell, Brüder und Schwestern, der alles kaputt schlagen will, der kann ehrlicher sein als die anderen, die alles in bürgerlicher Ordnung so über sich ergehen lassen und im Grunde überhaupt nicht fragen, es sich so billig machen. Wir müssen bei der Rebellion, auch unserer Jugend, das habe ich gelernt müssen, immer wieder hinterfragen. Wir müssen immer wieder fragen, was steckt da eigentlich hinter? Es kann ja sein, dass die Enttäuschung an uns Pfarrern der Grund ist, an der Kirche. Und das sind echte Gründe. Wenn sich jemand an mich glauben würde, nicht wahr, der würde natürlich merken, wenn er mich genau kennt, dass ich zweifellos im Letzten ehrlich ringe und suche. Und wehe, wenn er das nicht merken würde, dass das Letzte in meinem Leben Christus ist. Das wäre furchtbar. Nicht, aber seht, er würde auch merken, dass da Schwächen und Gebrechen sind, dass ich kein vollkommener Mann bin, dass ich mir die Völligkeit oft fehlt. Nicht? Und da kann man, wenn man Menschen zum Maßstab macht, unter Umständen enttäuscht werden. Das geht bei allen Pfarrern so. Es gibt keine Vollkommenheit. Nur bei Jesus ist sie da. Er war in allem vollkommen. Er war keine Sünde. Er war der Maßstab. Und der Spiegel war echt. Aber seht, da kann man verstehen, dass man sagt, ich will diesen Schmarrn, bin ich leid. Und wenn ich recht lese, gerade in den letzten Tagen sind die Kirchenaustritte im Augenblick wieder in einer solchen Stärke da, wie nie zuvor. Und wenn der Bischof sagt, das sei eine allgemeine Verdrossenheit, die heute da liege, ja, ich weiß nicht, ob das die Verdrossenheit ist. Es ist eigentlich die Ecke, wo man rebelliert und wo man von der Kirche eine Frage beantwortet haben möchte vielleicht, wo sie keine Vollmacht hat, diese Antwort echt zu geben. Es kann ja auch sein, dass wir morgen die Angeklagten sind im jüngsten Gericht. Wir Pfarrer, die Letzten können die Ersten werden. Und wie man in aller Frommheit in einem falschen Bezug leben kann, in einer Selbsttäuschung, wenn man diese Frommheit absolut setzt, wenn man meint, tu recht, scheue niemand, bei mir ist alles in Ordnung, wie das eine Täuschung sein kann, die uns reif macht für die Hölle, das wird eben bei Paulus deutlich. Er dachte, er könnte die Himmelstreppe selber bauen. Und nun, bei seinem Suchen und Ringen, hat Gott ihn überholt und hat das Gebet erhört, und hat diesen Rebellen erwählt zu einem Apostel. Und hier wird uns der Augenblick nun geschildert, in diesem gewaltigen Kapitel, er hat dreimal in den Briefen diese Stunden, die Stunde seiner Bekehrung erzählt und berichtet. Hier wird uns nun berichtet, wie plötzlich dies unendlich helle Licht vom Himmel mit einmal in der Sekunde da ist, das Jesaja kannte. Wehe mir, ich vergehe, dass Johannes bezeugt, als er dem Auferstandenen begegnet, ich fiel vor ihm nieder wie ein Toter, dass er entdecken muss, dass dieser Gott in einem Lichte wohnt und der Herr Jesus jetzt in einem Lichte ist, da niemand zukommen kann. Dass Gott unserem Zugriff völlig entzogen ist, auch Jesus. Dass es lächerlich ist, wenn die ganze Welt gegen Jesus revolutioniert. Er wird doch Sieger sein, weil wir ihn nicht kriegen können. Das hat der Teufel schon versucht, Luzifer. Und das wird auch diese Welt nicht erreichen. Die Frage ist nur unser eigener Gerichtsvollzug. Wir gehen unter dabei. Die Frage, die Vertrauensfrage, die gestellt ist, kann nur durch Bekehrung, durch die Kehrtwendung beantwortet werden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, junger Freund. Und hat es auch in meinem Leben nicht gegeben. Wenn ich dieses Kapitel lese, muss ich denken an die Zeit in meinem jungen Leben, wo ich selber Rebell war. Und als in unserem Heimatdorf die Erweckung aufbrach, wie ich zu denen gehörte, die mit allen Mitteln da rumgelaufen sind und wir überlegt haben, wie kann man diesen Kadetten, die da von der Bekehrung reden, wie kann man denen helfen, nicht? Tüdelüt, Schraube los, nicht? Da piepst es da oben, nicht? Da ist was nicht in Ordnung, nicht? Und versteht ihr, wo ich bei den Rechtgläubigen war, aber bis dieses Licht kam, das in mein eigenes Herz fiel, bis mein Freund starb und er sterbend betete, ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Also wo etwas von Ostern in mein Leben kam. Bis die Frage in meinem Leben war, wie ist das denn bei dir? Ist da alles in Ordnung? Kannst du, wenn du in dieses Licht Gottes trittst, vor dem Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, der Herzen und Nieren prüft, vor dem Gott, dessen Angesicht millionenmal heller ist als die Sonne, wenn du dich überprüfen lässt, ehrlich, kannst du da bestehen? Kannst du da sagen, ich habe da alles in Ordnung? Nicht? Da kam die Angst. Und sind in deinem Leben keine Bindungen? Sind da nicht vergiftete Fantasie? Ist da nicht stinkig verluderte Zeit? Ist da nicht Eigensucht und alles das, Geltungsbedürfnis? Und was das alles ist, wenn man ehrlich ist, was ist denn da alles im Menschenherzen? Manchmal könnte man sich selber verachten. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Wenn ich immer noch merke, da ist immer noch nicht alles in Ordnung, da immer wieder kommt da etwas hinein in mein Leben, was nicht mehr sein dürfte, wo man denkt, das ist längst überholt und mit einem Mal kommt wieder so eine Eigensucht und so ein Geltungsbedürfnis. Die Korrektur Gottes, wenn man die nicht dauernd hat vom Kreuz, von der Auferstehung her, ja, ich weiß nicht, wie man durchkommen sollte. Und seht, da fiel Paulus in diesem grellen Licht nieder und der Schrei kommt aus seinem Herzen, als er unter diesem Licht das Weh tat, das mit einem Mal alles enthüllte. Selig sind, die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Wo mit einem Mal alle Flecken nach oben kamen, wo mit einmal alles deutlich wurde. Wer bist du? Was ist los? Jetzt war er außer sich. Und die Antwort ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das konnte er nicht wieder streichen. Das konnte aus seinem Leben nicht mehr retuschiert werden. Jesus stand vor ihm als der Erhöhte, als der, der das Grab hinter sich hatte. Als der Herr aller Herren, dem gegeben war, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Um ihn herum, die lagen auf dem Boden und denen war die Sprache vergangen. Aber die Frage blieb nun, als, ich will es mal massiv sagen, als der Bauchschlag kam für Saulus und er jetzt wirklich im echten Ende war und mit einem Mal in Sekundenschnelle entdecken musste, mein ganzes Leben war bis jetzt ein Irrweg. Mein Leben war Selbstbezug, mein Leben war nur Ich-Bezug, als er entdecken musste, alles ist aus. Dieser Jesus müsste mich vernichten, er lebt wirklich. Es war alles Täuschung. Die Christen haben recht. Und die ich verfolgt habe in Jerusalem, die ich hingerichtet habe, die habe ich auf dem Gewissen. Wie furchtbar diese Blutschuld. Was habe ich angerichtet? Was in diesem Augenblick nur blieb, was Pfingsten blieb bei den 3000, die sich bekehrten, was kann ich jetzt noch tun? Müsste ich nicht vergehen, Herr, vernichte mich. Ja, wenn man sich vernichten lassen könnte, das wäre noch Gnade. Aber Leben mit Schuld, mit der ungelösten Lebensfrage in der Hölle, das ist ja gerade die Hölle. Leben ohne Antwort, allein sein, ohne LSD, ohne Hasch, ohne Alkohol, nicht mehr sich täuschen können, nicht mehr im Sex hineinlaufen. Das alles ist aus. Wenn keine Täuschung mehr möglich ist, da allein sein mit sich selbst, ist das nicht Hölle? Und siehst du, die Antwort, die ist nicht so prompt. Jetzt bist du ein bekehrter Mann, sondern die Antwort, die Gott gibt, wenn du entdeckst, ich bin auf dem falschen Wege. Und wenn du Buße suchst und findest sie nicht, die kommt nicht so schnell. Ich habe in meinem eigenen Leben eine Zeit der Bekehrung, aber wenn ich eigentlich ehrlich bin, einen Tag, ja, vielleicht. Aber es war eigentlich eine Zeit, ein Umbruch. Denn das Erste, was ich tat, als die Erleuchtung kam vom Osterlicht her in mein eigenes Leben durch den Heiligen Geist, war der Versuch, Buße zu suchen, die ich nicht hatte. Ich dachte, an Riemen reißen, ich will mich verändern. Ich kriege das selbst fertig. Wie ich gebaut bin, Heinrich Kemmer, das kriegen wir hin, nicht? Das kriegen wir in den Griff. Natürlich habe ich da Schwäche, da ist eine Schwäche, da ist eine Jugendsünde, die ich nicht ganz unter die Beine kriege. Aber das kriege ich ja hin, ich habe doch einen Willen, nicht? Und wie ich gebaut bin, alter Germane, nicht? Kriegen wir hin, nicht? Vom Widukindblut her, nicht? Mal los, nicht? Der Bauernstolz hat immer in meinem Herzen gelebt. Paulus sagt immer vom Stamme Benjamin. Ich kann das kapieren, weil ich diesen Bauernstolz, so etwas von Stolz auch mitgebracht habe in jungen Jahren. Und dachte, das verpflichtet, nicht wahr? Mein Name und die Dinge, die mitgehen. Und seht, damit einmal entdeckt man, die Buße, die ich suche, die Veränderung, die du machen willst, die haut nicht hin, die Kehrtwendung kannst du nicht kriegen. Du kannst die schwächste Stelle in deinem Leben in eigener Kraft nicht überwinden. Du musst Konkurs anmelden, wenn du ehrlich bist. Mit Bettlerhemden kommen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir uns nicht sagen lassen. Das Kreuz ist unser Ende, das Kreuz Christi. Hier bleibt nichts als Bekehrung. Und nur er muss mich bekehren. Hier muss ich, bin ich gestellt von Gott. Hier hat er mich im Griff. Hier liegt mein Ende. Geh nach Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und nun wird der Mann blind hingeführt, dieser größte Apostel, nach Damaskus. Wie ganz anders. Kann ich mir sehen, 3 Tage blind, 3 Tage sieht er das Tageslicht nicht, 3 Tage ist er mit sich allein, 3 Tage, ja, ist er in dieser Einsamkeit, wo er die Buße sucht und nicht findet und doch findet. Wo er kapiert, was das Kreuz Christi, der Bußtag Gottes, ihn gebracht hat und wo er die Gnade annehmen kann. Wo es innerlich Licht wird. Jesus sagt mal, wenn dein inneres Auge finster ist, wie groß ist dann deine Finsternis? Wenn du in deinem inneren Licht, inneren Auge nicht Ostern siehst, wie groß ist dann heute Morgen die Finsternis? Und wenn du alles hättest und alle Osterglocken läuteten, aber da, wo dieser Ruf nun aufrichtig kommt, Herr, was muss ich tun? Wie komme ich weiter? Wo ich die Bettlerhände ausstrecke? Da kommt Gott uns entgegen, da sind seine Engel unterwegs. Da wird die natürliche Geschichte Gottes Geschichte. Da bringt er dich mit Menschen zusammen, da musst du vielleicht nach Krillingen hin in diesen Tagen. Und hier in Krillingen läuft dir jemand über den Weg oder ein Wort oder die Botschaft und spricht dich an. Und da fällt das Licht ins Herz und du empfängst. Und du gehst anders wieder weg, als du gekommen bist. Da ist auf natürlichem Wege Gott an der Arbeit und sein Wort fängt mit einmal an. Es wird ein Licht auf deinem Wege und dir geht die Sonne auf, mitten in der Finsternis. Und du gehst, du empfängst etwas, ein Geheimnis mit Jesus und verlierst das Geheimnis von Sünde und Schuld. Das ist das Größte, was man haben kann. Ein Geheimnis mit Jesus. Hast du das oder hast du das nicht? Und siehst du, da kommt Ananias, den Gott in Marsch setzt und sagt, dieser Saulus, da geh hin, der wohnt in der Straße, in dem Haus. Es ist etwas Wunderbares, wie Gott immer schon vorausplant. Es ist eigentlich das für mich das Beweglichste in meinem Leben gewesen, wenn ich einmal schräge Touren machen wollte, wie Gott immer schon voraus war. Wie Gott uns immer überholt. Wenn wir einmal ganz bei Gott sind, meine ich, kann man schwer mehr verloren zu gehen. Gefährlich ist nur, wenn man erweckt ist und was durchmogeln will. Und das so lange durchmogelt, bis der Heilige Geist und die Erleuchtung, das Osterlicht ausgeht. Das kann passieren. Aber wie herrlich, wenn die Wandlung da ist. Wenn man die Geborgenheit findet. Wenn man das Licht sieht in der Finsternis. Und demnach folgt, der dir vorangehen muss, wenn dein Leben ein erfülltes wird. Ananias hat Angst. Auch er als Christ denkt, wenn ich diesem Mann in die Hände falle, der wird mir sofort die Kehle durchschneiden. Oder wird mich in Ketten legen. Der hat Vollmacht. Ja, irdische Vollmacht hat er. Das kann nicht gut ausgehen. Und die Antwort, die er bekommt, als er sagt, Herr, ich weiß, was dieser Mann angerichtet hat. Herr, ich weiß, der ist doch gerade der, der deine Sache erledigen will. Ananias kann sich nicht vorstellen, dass Gott eine Veränderung schafft mit Menschen, die uns vielleicht gestern noch aufhängen wollten und die inzwischen von Gott überholt sind. Ich habe solche Dinge in meinem Leben erlebt. Ein Mann, der einmal in meiner Kompanie, der Chef, mich in die Sturmabteilung stecken wollte und den ich, der um Haaresbreite vielleicht mein Leben in den irdischen Tod gebracht hätte im letzten Krieg, der war nach dem Krieg, meine Frau weiß, kam zu mir mit seiner Braut und wollte von mir getraut werden. Ich war so erschrocken und erstaunt, dass ich, weil ich wusste, ausgerechnet dieser Mann, nicht? Der will von dir getraut werden, mir blieb die Spucke weg. Und dann habe ich gedacht, naja, weil er so ein bisschen schluckte, kommen wir rein, wir gehen ins Pfarrhaus, wir sprachen ein bisschen zusammen. Und nun muss ich bei der Traubesprechung, muss ich wissen, wie man nun zusammengekommen ist. Man muss Fragen stellen, nicht? Und ein bisschen näher kommen an die Sache. Aber als ich fragte, warum sind Sie denn hierher gekommen? Da gab er die Antwort, Herr Pfarrer, Sie wissen ja, was für ein Heide ich war. Ich war, er ist inzwischen selig gestorben. Da wusste ich genug. War, da habe ich keine Traubesprechung mehr gemacht. Ich habe gesagt, ich traue Sie. Und dann kam er mit seinen Autos angefahren, im Hotel in Hannover war die Hochzeit. Und dann haben wir bei uns Kaffee getrunken und der Chor hat ein paar Lieder gesungen. Und dann ging seine Frau mit mir im Garten und sagte, Herr Pfarrer, Sie wollen wohl wissen, warum mein Mann von Ihnen getraut werden wollte. Ich sage, ja, mir ist ein Rätsel. Da sagte ich, ja, wissen Sie, nach der Schlacht bei Avranches auf den Hauptverbandplätzen, da hat er immer im Dunkeln manchmal hinter ihm gestanden. Und bei den sterbenden Kameraden, als die mit kaputten Knochen und Bauchschüssen da starben, da hat er gehört und gesehen, wie sie mit denen gebetet haben und wie die selig gestorben sind. Und da ist ihm seine biologische Weltanschauung zerbrochen. Und deshalb hatte er sie an die Front stecken wollen. Aha, seht ihr, da kam für mich der Bauchschlag. Nur mit einmal entdeckte ich, der Mann wollte den Kämmer beseitigen, damit er Gott aus den Fingern kam. Ich habe ja völlig falsch geguckt. Das stimmt ja gar nicht. Der war ja gar nicht gegen mich. Er war gegen Jesus. Er wollte den Zugriff Gottes nicht haben. Er wollte sich ihm entziehen. Ich war nur der Vorwand. Und da wurde ich ganz klein. Da entdeckte ich etwas, ja, wo man manchmal klein wird. Gott spult anders.
Da habe ich gedacht, wir sollten doch ein bisschen fester sein. Uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, nicht? Ananias hat es bald auch gemacht. Und nun geht er hin. Und nun legt der Paulus die Hände auf. Nun kommt die Beichte. Nun kommt die Vergebung. Nun kommt der Frieden. Wenn du nie eine Apfelsine gegessen hast, dann weißt du nicht, wie sie schmeckt. Du musst sie selber essen. Und ohne Beichte kommst du vielleicht auch nicht hin. Und hier sind ja genug, brauchst nicht zu mir kommen, Pastor Findeisen, hier sind viele. Wenn du nicht allein im Kämmerlein durchkommst nach Ostern hin, ja, dann geh doch in die Beichte. Hier sind doch Leute genug, nicht wahr, die Ananias-Dienst tun. Und dann solltest du nicht wieder weggehen von Ostern, ohne Ostern erfahren zu haben. Denn dann wird's, dann nimmst du die Freude mit, die Heimat mit, die Geborgenheit. Und lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir auf dem Wege erschienen ist. Ich komme auf Hirnbefehl, sagt Ananias. Ich bringe dir die Botschaft von dem lebendigen Herrn, vor dem ich und du morgen stehen, der alle Gewalt hat und der in deinem Kreuz Frieden gemacht hat, mit dir und mit mir, indem du einen Auftrag hast. Du sollst ihm werden, was er dir gesagt hat, ein auserwähltes Rüstzeug. Du sollst zeigen, dass du sein Zeuge bist, nun nicht im Allotria, sondern unter Leid, unter Not. Wenn ihr den Leidenskatalog im Korintherbrief von Paulus liest, eine Kette von Leiden, Schiffbrüche unter Löwen, unter falschen Brüdern, was hat der Mann, welch eine Leidenskette hat dieser Mann erduldet? Wie ist er rumgeworfen? Wie ist er eigentlich immer wie ein verprügelter Hund herumgegangen? Immer nur verkannt, immer nur im Angriff, immer, ja, unter Leid, immer unter Not, manchmal unter Hunger, unter Durst, Schiffbruch, was war da alles, nicht wahr, gesteinigt. Und das alles diente, nicht wahr, dass sein Name unten blieb, selber noch krank und als er betete, Herr, nimm das doch von mir, die Krankheit, muss ich mit diesen Belastungen fahren, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Nicht darum ging's, dass der Name Jesu durchbrach, nicht der Name Paulus. Was er um meines Namens willen tun muss, der Name Jesu leuchtet auf über unseren Gräbern. Der Name Jesu muss in Krelingen aufleuchten. Der Name Jesu, dafür geben wir heute Morgen unseren Osterhasen. Der Name Jesu, dafür tun wir etwas, dafür leiden wir. Der Name Jesu, wenn du etwas tun willst, tu etwas für ihn. Er ist es wert, dass man ihn ehrt und sich in seinem Dienst verzehrt. Und siehst du, nun geht Paulus in die Stille. Zinzendorf hat das feine Wort gesagt, erst heißt der Herr die Seele ruhen, dann essen und danach was tun. Aus der Stille von Krelingen, aus den Tagen hier, aus dem, was du schöpfst, gehst du wieder hinein in den Alltag. Hast du etwas mitgenommen? Hast du etwas bekommen? Und dann, was tun? Den Mut haben, dich für Jesus zu blamieren. Nicht gleich erwarten, dass der andere dich anerkennt und sagt, ja, natürlich, bekehr mich. Haha, so schnell geht das nicht. Ruhig dich verspotten und verlachen lassen in der Schule. Und die Nase rümpeln, das macht doch gar nichts. Was hat er erduldet? Er hat splitternackt für mich da auf Golgatha gehangen, für dich. Er wurde unsere Schande, unsere Sünde. Sollten wir nicht ein bisschen Mut haben, auch für ihn gerade zu stehen in dieser letzten bewegten Zeit? Sollten wir die Fahnen nicht durchtragen, die schon gesiegt hat, wenn die Welt untergeht? Seht ihr, wenn morgen die Welt zu ihrem Ende geht, sie geht zum Ende. Das habe ich im letzten Krieg erlebt, wenn ich in der Etappe lag. Ja, dann wurde es glatt gedroschen. Dann ging man in irgendein französisches Haus, um da, wie man sagte, eine Nummer zu schieben, für eine Lustsekunde, nicht? Das war so. Und dann kam man wieder und manchmal fragte ich, na, wie war's denn? Und dann hörte ich ein Wort, das ich hier nicht sagen will, das wir im Krieg oft sagten. Und seht, dann kam die Enttäuschungswelle. Aber seht, ich habe das auch erlebt. In der Etappe, da war ich eigentlich uninteressant. Aber sobald der Kampf kam, sobald die Schlacht bevorstand, Da fragten sie alle, wo ist der Heinrich? Nicht? Und wenn ich dann die Bibelstunde und den Gottesdienst hielt, waren alle da. Nicht? Dann war er doch eine Offenheit. Und wenn die Welt untergeht, wenn alles wackelt morgen, sind nur wir Christen noch gefragt. Bleibt nur die Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Und die hält durch. Und die bringt alles. Auch für dich. Und dann ist die Kehrtwendung echt, wenn du nicht im frommen Verein da dich einschmoren lässt, sondern wenn du als Missionar wie Paulus weißt, ihr sollt meine Zeugen sein. Jesus lebt. Lass dir das sagen. Damit bist du frei. Damit brauchst du keine Angst haben vom Tod. Damit ist deine Ewigkeitsfrage gelöst. Du hast das Bürgerrecht, die Zuzugsgenehmigung für den Himmel. Und ich meine, mehr brauchten wir nicht. Das andere brauchen wir nur zur Not. Und das ist alles. Jesus lebt. Vergiss es nicht. Das ist Auftrag, das ist Zeugnis, das ist Ziel. Damit hat sich unser Leben erfüllt. Und für ihn leben ist das Höchste und Schönste. Ihn dienen macht Freude. Und so wollen wir auch diesen Ostertag feiern.